Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Jan, moin. Schön, dass du hier bist.
Hi, danke.
Willkommen zu einer neuen Folge. Heute nicht alleine, sondern mit Jan und kleiner Funfact, wir beide waren auch mal Kollegen.
So sieht's aus.
Aber wir haben
kurze Zeit.
Ja, genau, wir haben gerade festgestellt, gar nicht so lang, 2-3 Monate, also auf dem Papier, aber wir haben uns gefühlt so 6-7 Mal, glaube ich, am Rande so gesehen.
Aber auch, ne? Nur zur Übergabe.
Genau, nur also. Zur Übergabe. Also wir waren Kollegen, aber haben ja. wirklich miteinander ja. gearbeitet.
Auf dem Papier waren wir Kollegen.
Genau, auf dem Papier waren wir Kollegen. Immerhin, können wir ja, sagen. Immerhin, ist eine coole Sache. Ja, aber du bist jetzt heute nicht hier, um darüber zu sprechen, dass wir mal Kollegen waren. Aber ist bestimmt auch interessant, da können wir bestimmt auch genug plaudern über die ganzen Dinge, die wir noch aus unserem Arbeitsalltag kennen. Nein, du bist heute hier, weil du mit dem Account Feuerreport auf Instagram sehr erfolgreich, also ich sag jetzt mal erfolgreich, weil du wirklich eine richtig große Reichweite mittlerweile aufgebaut hast, du auch eine richtig, richtig gute Arbeit machst und genau darüber wollen wir sprechen.
Sehr gerne.
So, jetzt denken sich die Leute, Feuerreport, was macht er denn? Du berichtest von Einsätzen, insbesondere halt im Rettungsdienst, ich sag mal alles, was Blaulicht.
Alles, was blinkt und blau
ist. Alles, was blinkt und blau ist. Du berichtest direkt vor Ort, also wirklich auch Krisenberichterstattung. Aber vielleicht sag doch mal selber kurz, was für Dinge du so zusammen mit deinem Account begleitest. Vielleicht kannst du es besser erklären als ich jetzt.
Besser kann ich es wahrscheinlich auch nicht, aber genau alles, was so quasi tagesaktuell passiert, quasi bin ich dabei. Also vor allem im Rahmen von Blaulichtgeschichten. Also alle Feuerwehr, Polizeieinsätze und Rettungsdiensteinsätze, oder zumindest die relevanten Rettungsdiensteinsätze, die so die Öffentlichkeit interessiert, bin ich dabei und dokumentiere die mit der Kamera.
Nur in NRW oder auch so? Gehst du auch über, sag mal, Landesgrenzen hinaus?
Ich gehe auch über Landesgrenzen hinaus, vor allem, also auch über internationale Landesgrenzen. Also zum Beispiel in Frankreich sind ab und zu mal Demos, die ich begleite, oder ich war jetzt in der Schweiz. Aber grundsätzlich, also primär ist das Rheinland und der Ruhrpott.
So das, was in der Nähe, also genau. Du musst ja auch irgendwie dahin kommen wahrscheinlich.
Und rechtzeitig vor allem.
Genau, so, aber jetzt, was ich mich frage ist, gut, du bist, wenn du in der Notaufnahme arbeitest, bist du höchstwahrscheinlich Notfallsanitäter oder Gesundheits- und Krankenpfleger.
Genau.
Ne? Das sind ja so die beiden, genau, das sind ja die beiden Berufe, die, sag ich jetzt mal, in der Notaufnahme arbeiten. Das heißt, das ist ja so eigentlich dein Hauptberuf, den du vermutlich nicht mehr Vollzeit machst, weil du sehr eingespannt mit deiner Nebentätigkeit bist.
Tatsächlich aber erst seit September letztes Jahr. Habe ich 80%, habe ich mich mal lumpen lassen und 20% reduziert. Sonst war ich alle Jahre 100% und
das so nebenbei.
Genau.
Jetzt, aber was mich interessiert, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, boah, wenn da jetzt irgendwo Einsätze sind, dann begleite ich das, ich sag jetzt mal, das ist ja journalistische Arbeit, die du machst. Wie kam das? Also wie ist da dein Interesse überhaupt auch zugekommen?
Also mein Interesse in Blaulichtgeschichten und alles, was blau blinkt, hatte ich schon in der Kindheit schon. Ich war früher im Jugendrotkreuz, dann hat sich die Gruppe irgendwann aufgelöst, dann habe ich das halt nicht mehr gemacht. Und dann bin ich irgendwann umgezogen in meinem Dorf, wo ich schon gewohnt habe, und habe dann meinen Nachbarn kennengelernt, der in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv war. Mhm. Der hat mich dann angequatscht, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 12 ungefähr, würde ich sagen. Hat gesagt, hör mal hier, montags ist Übungsdienst, oder donnerstags damals Übungsdienst bei Jugendfeuerwehr, vielleicht wäre das was für dich. Ich glaube, das war sogar ein Donnerstag, wo er mich angequatscht hat. Also bin ich am gleichen Tag noch hin oder die nächste Woche auf jeden Fall.
Direkt überzeugt.
Genau. Und bin hin und bin seitdem auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und habe dann über diese ganzen Übungen und Taktik von Türen, wo man dann so rumhängt, habe ich dann einen Kollegen kennengelernt. Und der hat das dann Vollzeit gemacht, Blaulichtjournalismus quasi.
Ah, okay.
Genau, dann bin ich ein paar Mal mitgefahren und so und hat es entwickelt und jetzt bin ich auch im Game.
Krass, aber du bist dann nicht zur Feuerwehr gegangen oder Rettungssanitäter, Notfallsanitäter geworden, sondern trotzdem in die Pflege gegangen.
Genau.
Ja, das finde ich jetzt auch noch spannend.
Aber meine Mutter schuld.
Weil ich hätte jetzt gesagt, klassisch so, eigentlich hättest du ja, hätte ich dich jetzt ja auch dann als Notfallsanitäter gesehen,
ja,
aber
stimmt, ja.
Achso, deine Mutter hat dich sozusagen dann in die Pflege gebracht?
Ja, quasi. Das war so, ich war immer dieser Jahrgang, also ich bin 99 geboren im Juni. Und da war es genau mit der Einschulung immer, deswegen war ich immer der Jüngste. Mhm. Und bei meinem Abschluss nach der Realschule wollte ich eigentlich die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen. Das ist ja diese 3 Monate Ausbildung. Da hat aber meine Mutter gesagt, nee, das machst du ja nicht. Das ist kein richtiger Job, weil die es nicht verstanden hat, dass 3 Monate Rettungssanitäter ja trotzdem eine Qualifikation ist. Hat sie nicht verstanden, also musste ich dann notgedrungen FSJ machen. Habe ich dann im Krankenhaus gemacht und dann habe ich gemerkt, ach, das ist eigentlich auch ganz cool. Mhm. Und das hat ja auch ein bisschen was mit Rettungsdienst zu tun. Und dann habe ich nach dem FSJ dann gedacht, ja gut, jetzt bin ich schon einmal drin, jetzt kann ich auch die Ausbildung machen.
Direkt durchziehen.
Und nach der Ausbildung habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich die Ausbildung nicht umsonst gemacht, jetzt kann ich auch irgendwie Notaufnahme machen. Dann bin ich erst in ein kleines Haus gegangen und
gut, dann sind wir kurzzeitig Kollegen gewesen an einem großen Klinikum. Und
jetzt habe ich den Absprung einfach verschafft, zur Feuerwehr zu gehen, weil wegen Geld und so. Also.
Ja, aber gut, ich meine, jetzt hast du dir ja, sagen wir mal, beruflich wirklich was Gutes aufgebaut. Das stimmt, du hast eine sehr sinnvolle Arbeit in der Notaufnahme, die auch sehr fordernd ist. Ne? Ja. Also das ist ja, sagen wir mal, schon ein Einsatzgebiet für sich, ne? Wo man auch schon genug zu tun hat. Und jetzt begleitest du auch noch wirklich teilweise auch krasse Einsätze. Mhm. Ne? Vielleicht kannst du, also ich kenne deinen Account ziemlich gut, ich schaue wirklich auch alle deine Stories irgendwie regelmäßig, einfach weil ich es auch super interessant finde. Ich glaube, das hat auch immer so ein bisschen, wir Menschen haben auch immer Bock auf so Sensationsfaktor, wobei ich bei dir finde, das ist gar nicht so auf Sensation aus, sondern es ist halt wirklich schon gute Berichterstattung. Halt, ne? Du gibst halt Einblicke, die super spannend sind. Aber vielleicht kannst du mal so sagen, was für Einsätze begleitest du so? Also was muss man sich drunter vorstellen? Jetzt ist das jetzt ein klassischer Autounfall, ist es ein brennendes Haus, ich habe jetzt ein bisschen gespoilert, aber erzähl mal.
Also eigentlich alles.
Okay.
Also ich bin morgens um 6 Uhr bei SEK-Einsätzen dabei, wenn Terrorverdächtige festgenommen werden. Ich bin bei Unfällen dabei, bei Bränden, bei Demonstrationen, bei allen möglichen Einsätzen bin ich dabei. Und
Einmal habe ich bei dir auch gesehen, dass du bei einem Einsatz vor Ort warst. Das ist, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber da ist, glaube ich, auch, habe ich dann in der Pressemitteilung noch gesehen, dass da auch Menschen irgendwie am Unfallort verstorben sind. Mhm. Das ist sicherlich, glaube ich, ein Risiko, was auch auftreten kann. Hast du auch solche Einsätze, du gehst nicht nur dahin, wo es sicher ist, in Anführungszeichen, sondern
auch in Gefahrenlagen oder auch Verstorbene. Wo Verstorbene sind.
Aber gib mal ein Beispiel. Was kommt jetzt konkret, vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, boah, da war schon was Krasses passiert?
Also bezüglich tödlicher Verkehrsunfälle zum Beispiel, weil ich jetzt am Sonntag war das, Sonntagabend, ein schwerer Verkehrsunfall auf der A61 bei Bergheim mit 3 Toten. Und das war dann so, dann kommst du da an, so die Polizei weiß auch, dass man kommt, man telefoniert vorher mit denen, dann können sie sich auch vorbereiten. So, aber dann sind die Personen ja trotzdem noch in den Autos in der Regel. Also wenn die Verstorbenen halt nicht gerettet werden konnten, dann sind die in den Autos noch eingeklemmt. Und da bin ich dann ich warte dann halt, bis sie raus sind. Oder nehme halt den Winkel dann so, dass man überhaupt nicht erkennt, dass da überhaupt noch wer drin sitzt. Weil ich finde, also irgendwo hört dann auch die Berichterstattung auf. Gerade bei sowas ist halt für alle Angehörigen und Beteiligten auch nicht schön. Und da gehört sich das für mich auch nicht.
Ganz, ganz wichtiger Aspekt, das hat ja auch etwas mit einfach Schutz, also Würde halt natürlich, also Würde, Schutz, Ethik etc., kommen ja viele Dinge zusammen, auch so eine moralische Instanz, dass man sagt, man geht da jetzt nicht hin und macht dieses Sensationsklicken, ne? Also dass man da, du könntest da ja Dinge abknipsen, die sicherlich super viral gehen würden, weil die Leute das super
krass. Man kennt ja die Videos, ja.
Genau, man weiß ja, wie leider dieser Algorithmus dann auch funktioniert. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass du das betonst. Und wenn du jetzt wie kriegst du mit, dass so ein potenzieller Einsatz ist, wo du dann sozusagen journalistisch auch hinkommst? Hast du Kontakte jetzt, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen? Oder gibt es da irgendwie auch so ein Netzwerk, wo du irgendwo so eine Benachrichtigung gibt?
Ganz verschieden. Also es gibt Kontakte, die mir Bescheid sagen. Gibt aber auch super viel, was man sich dann zusammenreimen kann. Zum Beispiel, wenn Stau auf der Autobahn ist, da Google Maps sagt, es ist Verkehrsunfall. Da kannst du schon an der Staulage erkennen, ob das was Größeres ist. Und da rufst du die Polizei an, fragst nach, was da los ist. So kommen Infos. Oder es gibt Behörden, die schicken Presse-SMS zum Beispiel. Dann laden die quasi die Presse zur Einsatzstelle ein. Und
es sind so die Wege, wie das, also passiert dann halt.
Es gibt tausend Wege, wie man es mitbekommt. Manchmal ist es so ein bisschen Puzzlearbeit. Aber
du hast ja gerade gesagt, du meldest dich hier auch an. Also das ist auch abgeklärt. Und was ich jetzt auch bei den Videos und Fotos gesehen habe, du blurst ja auch die Einsatzkräfte. Mhm. Ist sicherlich auch ein super wichtiger Faktor, um vielleicht auch eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Also gerade bei Polizei, das mache ich jetzt noch nicht so lange, ehrlicherweise. Mhm. Weil es ist ein Ereignis der Geschichte quasi. Und da muss man nichts pixeln, außer es sind Porträtaufnahmen. Da gibt es so ein paar Einschränkungen halt. Aber ich denke mal, gerade bei der Polizei, man weiß ja nie, welche Funktionen die irgendwann mal wahrnehmen möchten, wenn die zur Spezialeinheiten wollen oder irgendwelche Ermittlungsarbeit machen wollen. So, und die KI wird auch immer besser und dann reicht das vielleicht schon bei SEK-Beamten irgendwann, dass auf einem Foto nur das Auge frei ist, dann auf dem anderen dann plus Nase, so, und dann Facebook durchkämmt die KI und dann hast du den. So, und das ist mir auch nicht wert irgendwie, da kannst du lieber einen Balken über die Augen machen und so ein bisschen pixeln. Und das kommt auch gut an.
Ja, also da sieht man ja auch zum einen jetzt wieder, wie sensibel das auch ist. Also klar, wenn du vor Ort bist, musst du auch echt viel beachten. Also du kannst ja nicht einfach hingehen, Kamera drauf und cooles Bild. Da muss man ja schon drauf achten, dass das alles auch irgendwie safe ist. Und vielleicht, weil wir da jetzt gerade direkt sind, du sagst, kommt auch gut an. Wie reagieren so Einsatzkräfte? Also du wirst sicherlich auch mal so eine Erfahrung gemacht haben, wo einer sagt, ey, muss nicht sein. Ja. Ne? Aber wie ist so das Feedback?
Ich würde sagen, grundsätzlich erstmal gut. Weil, haben wir eben schon drüber gesprochen, privat, wenn man mein Gesicht kennt, weiß man, ich mache in der Regel gute Arbeit und bin sehr zurückhaltend, was Stress machen angeht, sage ich mal. Mhm. Und bestehe nicht auf meine Pressefreiheit, also in vielen Fällen nicht. Deswegen habe ich einen ganz guten Ruf und eigentlich, wenn mich Einsatzkräfte sehen, freuen die sich. Das höre ich auch immer wieder im Nachhinein. Es gibt natürlich immer Momente, die auch einfach unpassend sind. Also natürlich will morgens um 6 Uhr die Ermittler, wenn die einen super geheimen Zugriff machen und ich da um 6 Uhr schon stehe, natürlich fragen die sich, woher ich das weiß. Und natürlich sind die dann nicht begeistert, wenn ich da stehe. Mhm. Aber das ist halt auch Vertrauensbasis, dass man da eine Abstimmung findet und die, das ist ja auch im Interesse der Polizei, dass darüber berichtet wird. Aber sagen wir mal, zu 99% ist die Begegnung mit Einsatzkräften positiv.
Ist ja jetzt auch klar, wenn SEK da so irgendwie eine Terrormiliz hochnehmen möchte, dann klopfst du ja nicht an der Tür und sagst, ach moin, ne, was denn hier los? Genau. Ne? Also ich glaube, dass dann würdest du das nicht mehr machen, dann hätte man dich schon aus dem Verkehr gezogen. Ja, aber super spannend, einfach auch zu wissen, weil das hat, glaube ich, auch viel mit gegenseitigem Respekt zu tun.
Auf jeden Fall.
Und so wie ich gerade raushöre, das wäre so mein nächster Step, was also was ist denn so ein bisschen Ziel, was erhoffst du dir auch da mit der Arbeit? Und du hast ja jetzt schon gesagt, die Polizei will ja auch, dass darüber berichtet wird. Das heißt, irgendwo ist da ja, also beruht das ja auch auf Gegenseitigkeit, ne? Was möchtest du denn so ein bisschen mit dieser Berichterstattung, oder was, vielleicht hast du ja auch schon gemerkt, was du damit erreichen konntest?
Also ich erreiche so im Monat so zwischen 8 und 10 Millionen Menschen, also wenn es ein normaler Monat ist auf meinem Instagram-Account. Und darunter sind halt zu 98%, würde ich sagen, Leute unter 30. Natürlich genau die Zielgruppe, die spannend wird für Bewerbungen für alle möglichen Behörden. Und da ist einfach, war schon immer mein Ziel, quasi den Beruf attraktiv darzustellen. Natürlich sind da auch unschöne Einsätze dabei, aber die gehören auch dazu. Und man muss halt sagen, ohne Social Media läuft halt in der Bewerbergewinnung gar nichts mehr. Das merkt auch jede Polizeibehörde oder jede Feuerwehr. Die steigen immer mehr um auf Social Media Arbeit halt. Das wirst du ja auch merken. Und ich habe schon viel Rückmeldung bekommen, dass wegen mir Leute in die Jugendfeuerwehr gegangen sind, in die Freiwillige Feuerwehr, gefragt haben, hör mal, bist du nächstes Jahr bei der Vereinigung von der Polizei NRW dabei? Ich habe mich beworben wegen dir und so. Also
voll cool.
Ja. Also, und auch wenn es nur 15 sind vielleicht oder 20.
Das sind halt eine 20 Person wäre.
Ja, eben, also, ja, genau. Es sind halt 20 Leute, die wegen mir halt das angefangen haben und hoffentlich.
Voll geil, wenn man jetzt überlegt, dass das über, also da kommen ja mehrere Dimensionen, ne? Natürlich so öffentliches Interesse ist ja auch bei solchen Dingen. Ja. Die Polizei will, dass darüber berichtet wird. Die Leute können irgendwie Werbung machen, wenn man sieht, boah, das machen die, das gehört dazu. Wir müssen aber auch über eine unschöne Sache reden. Und das soll jetzt so ein bisschen der Fokus jetzt auch noch weiter sein, weil du hast gerade gesagt, es gibt auch viele unschöne Einsätze. Du hast gerade von Sterben vor Ort gesprochen, große Brände, wo Menschen potenziell vielleicht sogar in den Häusern verbrennen oder ich will es vielleicht eine Trigger.
Alles verlieren.
Genau, also ich meine, muss man vielleicht eine Triggerwarnung setzen, aber das sind ja Dinge, die alltäglich passieren. Wie erlebst du das so im Alltag, wie die Einsatzkräfte damit umgehen, mit diesen Emotionen? Und du bist ja gleichzeitig ja auch mit betroffen, weil du erlebst das ja mit. Mhm. Und jetzt kommt noch die Dimension, du bist ja selber sozusagen ja vom Fach und du verstehst ja auch die Dimension ganz anders. Wie erlebst du das, wie mit diesen Situation umgegangen wird, wenn du Fotos machst? Macht das auch was mit dir?
Auf jeden Fall. Also es gibt immer wieder zwischendurch Einsätze oder Situationen, die mich nachhaltig noch beeindrucken und auch teilweise erschrecken. Man muss halt sagen, ich bin auch super schnell vor Ort. Und es gab auch schon Situationen, da war ich auch als Erster oder mit dem ersten Rettungswagen vor Ort, wo ich dann noch mit angepackt habe und noch mit reanimiert habe, bis dann weitere Rettungskräfte, das gab es auch schon. Aber oft ist das einfach, ich habe ein Beispiel in Monheim, letztes Jahr war das war auch ein schwerer Verkehrsunfall mit mittlerweile 3 Toten, also waren 2 vor Ort verstorben und einer dann im Krankenhaus. Und da war das so, dass das waren alles jugendliche Personen, schlimmes Schadensbild und der Kollege zum Beispiel war super früh vor Ort und da die Rettungskräfte mit den Verletzten halt betroffen zu tun hatten, hat er erstmal quasi ein Stück gewartet, hat dann vielleicht den Rucksack mal mit hinterher getragen und so. Und hat dann im Nachgang, weil man sich ja auch gut kennt, ehrlicherweise, also ich bin bei vielen Einsatzkräften bin ich per Du, schreibe WhatsApp, trinke ein Bierchen zusammen und so. Und da spricht man dann mit denen und stellt sich vielleicht auch mal mit in die Abschlussrunde quasi.
Ach, okay, krass.
Also natürlich nicht, wenn es um Patientendaten geht und so, ne?
Ja,
also,
ja,
aber wenn die sich zusammenrotten quasi, stehst du da mit quasi bei und du, weil ich habe ja das gleiche erlebt wie die,
sagen,
noch ein bisschen mit Abstand natürlich, aber.
Und das, also das Krasse ist ja genau in diesen Berufen, ist ja diese psychische Belastung aufgrund dieser Vorfälle ist ja wirklich extrem hoch, ne? Also man erlebt ja, ich sag jetzt mal, du fährst im Rettungsdienst 10 Einsätze, 9 davon sind Pillepalle und dann kommt aber der 10. und dann bumm, ne, da stirbt vor deinen Augen jemand. Ja. Und das sind ja emotionale Belastungen. Bei der Feuerwehr ist es ähnlich, bei der Polizei ist es ähnlich. Ne? Also niemand will, sagen wir mal, sicherlich einen Einsatz haben, wo sie einen Zugriff machen müssen, wo sie, wir sehen es ja in den letzten 1-2 Jahren, es kommt öfter auch mal zu Schusswaffenbenutzung oder ähnliches.
Das hat auch echt zugenommen.
Ja, also ne, man sieht ja, das sind ja Dinge, das wollen die ja auch nicht und das belastet ja auch Leute. Und du kennst es selber aus der Notaufnahme, da hast du auch manchmal Tage, wo du, keine Ahnung, 80 Patienten in der Notaufnahme gefühlt siehst. Ne? Also du hast so viele Schicksalsschläge gleichzeitig, das macht ja was mit einem. Die Belastung steigt, die Leute sind krank, ne? Psychische Belastung ist ein Riesenfaktor, warum Leute ausfallen. Und du würdest auch sagen, dass dieses darüber sprechen, also es gibt ja auch gute Evidenz mittlerweile dafür, das ist schon eigentlich ein Schlüssel zum Erfolg, in Anführungszeichen, um einfach entgegenzuwirken.
Würde ich schon sagen.
Und wenn ihr dann darüber redet, also jeder redet so ein bisschen seine Emotionen raus, oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also oft ist das ja auch dann irgendwie so, dass zum Beispiel so eine Ad-Hoc-Lage passiert quasi, da fliegt da irgendwas in die Luft, alle rennen um ihr Leben und alles verstreut sich quasi und danach ist halt, gerade für mich halt als Journalist, dann ist halt ein anderes Arbeiten als für die, weil die kümmern sich dann erstmal, dass das Feuer wieder eingedämmt wird, dass die Verletzten versorgt werden. So, und da ist das dann auch schon vorgekommen, dass ich Kollegen angerufen habe, die dann vorbeigekommen sind noch oder so, oder ich mit denen reden konnte. Aber das ist dann einfach, machen diesen ganzen Einsatz Revue passieren, dann gucke ich ja eh nur durch den Kamerasucher oft. Das gibt mir auch so ein bisschen Abstand und dann nochmal.
Ja, merkst du das?
Ja, schon.
Also, wenn, jetzt mal ganz ehrlich, du guckst durch die Kamera, bist wahrscheinlich eher so ein bisschen in diesem professionellen Berichterstattung und ohne Kamera ist wie so ein Filter. Finde ich total spannend.
Also, ganz oft habe ich das, wenn ich im Stress bin, dass ich, wenn ich mich ins Auto setze und nicht mehr weiß, was ich fotografiert habe.
Krass.
Also, ist ja auch egal, welche Einsatzstelle, auch also Feuer ohne Verletzten, ohne Betroffene, PKW-Brand, LKW-Brand, was auch immer. Das habe ich ganz oft, dass ich durch die Kamera gucke und dann erst in der Nachbearbeitung wieder sehe, was ich alles fotografiert habe. Das ist ganz komisch, aber
vielleicht auch irgendwie ein Selbstschutzmechanismus, dass man das, also ich meine, wie viele Einsätze machst du so? Kannst du gar nicht sagen, ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne?
Also aber, mehrere hundert im Jahr.
Ja gut, und wenn du da so viele Belastende von dabei hast, das zerfrisst einen sonst ja auch, ne? Also aber du sagst, du hast eine gute Taktik mit darüber reden, du schon ganz gute Kreise.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja noch die Möglichkeit, und das finde ich vielleicht wichtig, PSNV-Teams. Hast du das schon mal vor Ort gesehen, dass sie gekommen sind?
Also, ja, also gesehen schon etliche Male. Also für Einsatzkräfte und auch für die Zeugen, die vor Ort sind. Aber ich habe es noch nie in Anspruch genommen.
Okay, du hast noch
nie. Aber es ist schon, also es kommt immer mehr. Also ich habe jetzt auch, gestern war ich im Ministerium beim Herbert Reul, unserem Innenminister, und da haben wir auch drüber geredet, mit Kinderpornografie zum Beispiel, dass da die Einsatzkräfte halt psychologisch noch unterstützt werden, und das gab es halt früher nicht. Und das kommt immer mehr.
Aber das muss es geben, ne?
Ja, ja, also auf jeden Fall. Absolut, ja, ja. Ne? Und das kommt immer mehr, auch dass Einsatzkräfte vor Ort sind, die das machen, und dass das auch in Anspruch genommen wird. Also und da ist jetzt nicht mehr der starke Hund quasi, sondern jeder ist verletzlich.
Und da muss man vielleicht nochmal sagen, so bitte, liebe Einsatzkräfte, nutzt das. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Dieses Angebot ist ja da, es ist kostenlos. Ne? Erstmal, ich glaube, es wird ja irgendwie verrechnet über Krankenkasse, Arbeitgeber etc. Also, ja,
oder ehrenamtlich. Ne?
Oder ehrenamtlich, also. Genau. Also man hat die Möglichkeit und man kann das, also man muss das in Anspruch nehmen. Ne? Also das ist,
sinnvoll,
ich meine, jetzt einmal ganz kurz, springen wir mal ganz kurz in unseren Arbeitsalltag. Bei dir in der Notaufnahme, da ist es ja fast verpönt, wenn man sich irgendwie Hilfe sucht.
Ja, stimmt. Und oder sieht man selten.
Man sieht selten, ne? Weil die Leute immer denken, oh, da musst du durch, muss man sich ausmachen. Aber auch da, Leute, sucht euch doch Hilfe. Also niemand muss
allein. Aber da finde ich das ja auch ganz schlimm, zum Beispiel, irgendwie du machst eine schlimme Reanimation im Schockraum, dann ist der Patient verstorben und dann sollst du da sofort raus.
Zack, geht's weiter.
Ja, genau, weil du dann irgendwie dann doch noch ein Rettungswagen kommt. Denke ich mir auch so, lass den doch mal eben kurz drin, mach das in Ruhe fertig so. Anstatt dann im Stress, weil der Rettungswagenpatient, der kann auch mal kurz warten, wenn das nichts dramatisch ist.
Ja, aber also da hatte ich auch eine Situation, das ist jetzt ja auch schon lange her, da haben wir an einem Tag, hatten wir 2 tote Kinder im Schockraum und das war so emotional belastend, es war so heftig und wir waren alle im Team fertig, wir mussten weiterarbeiten, weil Notaufnahme ist voll, neue Patienten kommen, du arbeitest wie eine Maschine einfach nur noch, versuchst die Emotionen erstmal so lange wegzudrücken, weil natürlich macht das was mit einem. Also wir sind ja auch nur Menschen, ja, ne? Und wir geben unser Bestes, manchmal reicht es nicht und damit musst du erstmal klarkommen. Und das war auch wirklich, als am Feierabend waren alle so komplett emotional überladen und dann sind wir auch erstmal natürlich im Team zusammen losgegangen und mussten auch erstmal ein paar Spaßgetränke und miteinander sprechen. Könnte man jetzt auch sagen, oh, ist ja auch ein krasses Muster jetzt, aber so läuft ja die Realität. Und das hat so viel abgefangen, das hat die ganze Situation gerettet. Und ich glaube auch, stell mir vor, alle werden einfach allein nach Hause gegangen, das zerfrisst sich ja irgendwann.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich würde mir da auch wünschen, dass wir da einfach viel offener sind, so Hilfsangebote anzunehmen.
Supervision und so, das ist ja super selten auch.
Boah, gar nicht, ne? Nee. Also ich habe das mal erlebt, dass wir damals auch auf einer Intensivstation, wollte man das mal machen, ne, da hat das Team danach geschrien, dann gab's das, ne, total blöd, wollen wir nie wieder machen.
Aber
ich glaube schon, dass man das in Anspruch nehmen muss und ich glaube auch, dass die Arbeitgeber sich da tatsächlich auch wirklich hinterhängen müssen, um Angebote.
Ich glaube, damit könnte man auch die Krankheitsrate ein bisschen senken.
Ja, also, genau, ne? Weil das ist, ich habe ja gerade gesagt, die gibt ja viele Reporte, BARMER, AOK, DAK, die schicken ja immer ihren Gesundheitsreport raus und tatsächlich, also...
Da bist du mehr drin.
Ja, ein bisschen, ne, aber im Pflegebereich ist es so, dass wir überdurchschnittlich viel fehlen. Rettungsdienst ist auch relativ hoch, aber der Pflegeberuf ist auch mit am meisten krank. Ungefähr 30 bis 50 Tage im Jahr. Krass. So, normale Berufe sind so bei 15 bis 20, also du bist doppelt so oft krank und einer der Hauptgründe ist psychische Überlastung oder psychische Erkrankungen. Ne? Und das sind ja Fehlzeiten, die eigentlich beim, ich sag mal, guten Arbeitsbedingungen, gute Angebote und all drum und dran, sind die ja teilweise vermeidbar. Ja. Ne? Und ich glaube, dass auch ein großer Graubereich ist. Ich glaube auch, dass im Rettungsdienst viel, viel mehr Krankheitsausfälle auch wegen emotionalen, psychischen Überlastungen sind. Nur die Frage ist ja immer, wer führt diese Statistiken? Wer meldet sich wirklich auch so krank?
Ja.
Ne, gehst du nicht doch lieber hin und sagst, ich habe irgendwie Magen-Darm, weil ich traue mich nicht zu sagen, dass emotional überlastet bin.
Oder ich gehe doch lieber arbeiten wieder.
Genau, ne, weil ich kann die Kollegen ja nicht im Stich lassen oder nicht, dass ich irgendwie als schwach zähle. Und ich glaube auch, dass wir da zum Glück so ein bisschen Wandel erleben. Mhm. Ne, also wie du gerade gesagt hast, PSMV wird stärker in Anspruch genommen. Ich habe das Gefühl, man klärt auch ein bisschen mehr über Mental Health auch aus.
Das auf jeden Fall, ja.
Aber es reicht noch nicht, ne? Also ich glaube, da muss viel, viel mehr kommen.
Ich glaube auch. Also, aber es ist ja, wir sind auf einem guten Weg.
Ja.
Und ich glaube, in den nächsten 10 Jahren könnte sich da gut was entwickeln.
Auf jeden Fall. Und vielleicht um jetzt, so jetzt haben wir kurz einen Twist nochmal zu uns gemacht. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Einsätze zurückgehen, wie viel Zeit nimmt das im Anspruch, wenn du so unterwegs bist? Weil du gerade gesagt hast, du bist auch bundesweit unterwegs.
Viel.
Also bist schon. Ja. Das heißt, also, auch wenn du reduziert hast, es nimmt schon sehr, sehr, sehr viel. Also deine Hauptarbeit, aber trotzdem.
Ja, ja. Also Klinik geht halt vor, immer. Aber ich bin schon super viel unterwegs, auch also teilweise tagelang oder ich war jetzt in der Schweiz.
Und da, also dann tagelang sozusagen auch ganze Sachen mit begleiten, viel Material aussichtigen, schneiden, online stellen und. Und wie ist dein Feedback so auf dein, du bist ja auf Instagram sehr aktiv, was kommt da so für Feedback? Weil da wirst du ja sicherlich auch, ich sag mal, so ganz normale Menschen aus der Gesellschaft erreichst du ja damit auch.
Super viel Positives. Es gibt natürlich immer so ein paar Mecker-Heinis, die dann da doch irgendwie mal meckern, aber in der Regel ist das, also überwiegend positiv.
Das ist doch schon mal mega.
Ja.
So zum Abschluss hin, was mich jetzt interessiert, als jemand, der wirklich sehr, sehr viel so Krisensituationen erlebt und ne, wir haben jetzt ja auch schon viel über so ein paar Maßnahmen vielleicht auch geredet, was wären so deine Tipps für, ich sag mal, Beteiligte auch von so Krisensituationen, wie man vielleicht mit den Situationen ganz gut umgehen kann? Oder, also das ist ja immer sehr individuell, aber was wären so Tipps, die du vielleicht geben kannst?
Nicht auf cool tun, weil es, egal was man da sieht, das ist nicht normal, was man da sieht. Ist auch egal, in welchem Zusammenhang das ist. Wenn es belastete Situationen gibt, sind die belastend. Ist egal, ob man darüber hinwegguckt oder nicht. Irgendwann wird es sicherlich zurückkommen oder es staut sich irgendwann an. Und da irgendwie den Punkt zu finden, nicht zu sagen, nee, ich bin zu cool für Emotionen, ich rede darüber nicht mehr oder das ist mir egal, was da passiert ist. Das führt, glaube ich, vielleicht im ersten Moment für ein gutes Gefühl, aber ich glaube, irgendwann kommt das zurück und ich finde einfach, dass jeder Mensch darüber reden muss oder zumindest irgendwie damit umgeht oder es auf jeden Fall nicht wegschiebt oder wegtrinkt oder was auch immer. Und dass man da einfach quasi ehrlich zu sich selber ist und einsieht, dass eine Kinderreanimation halt nicht normal ist und danach den Patienten mit Rückenschmerzen seit 10 Wochen das irgendwie zu verknüpfen und da nicht sauer zu werden, vielleicht auch mal, dass das vielleicht auch normal ist und
mit den Emotionen muss man auch erstmal klarkommen, ne? Das ist, das sind ja Grenzen, die man da überschreitet von, ich sag mal, Emotionalität, die man im normalen Alltag ja, solche Erfahrungen macht man ja nicht. Ja, ne?
Und nicht auch nicht machen will.
Genau, also, und hoffentlich, man hofft es immer für jeden, dass man diese Erfahrung nicht machen muss. Schlussendlich, für, ich sag jetzt mal, nicht für deinen Beruf in der Klinik, da hättest du sicherlich auch einige Dinge, aber für deinen Beruf als, wie nennst du, Blaulichtreporter?
Ja. Blaulichtreporter. Blaulicht. Also, das ist die, die inoffizielle Version. Ich glaube, offiziell heißt es irgendwie Journalist in der tagesaktuellen Berichterstattung.
Aber okay, aber was wünschst du dir vielleicht, wünschst du dir was für dieses Berufsfeld? Weil das ist ja relativ unbekannt. So. Also ich wusste nicht, dass man das, dass es da so viele gibt, dass das so viele machen. Wünschst du dir irgendwas für dieses Berufsfeld? Also vielleicht andere Akzeptanz oder andere Möglichkeiten?
Die Akzeptanz ist ja gut in der Regel. Ich finde, dass man vielleicht auch in Situationen, wo ich habe jetzt ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie das, wo sich vielleicht herauskristallisiert, dass das geschichtlich wird, zum Beispiel Love Parade-Katastrophe, da war das ja auch so, dass man keine Fotos machen sollte, Ukraine-Krieg zum Beispiel, dass man da halt auch nicht Leichen fotografiert und Schwerverletzte, aber das gehört halt nun mal dazu. Mhm. Und dass man da, ist nicht schön, aber das sind halt geschichtliche Ereignisse, dass man da auch, weil zum Beispiel jetzt im Krieg, gehen wir jetzt mal von den KZs aus, dass man froh mittlerweile, dass man Fotos hat. Und das damals hat man bestimmt auch gesagt, dass man lieber keine Fotos machen soll, aber es ist halt nun mal wichtig.
Damit das nicht wieder passiert.
Genau, genau. Und dass man so Geschichten halt auch beibehält, ne? Also, dass man da.
Ja, ich verstehe genau.
Also, ist ein bisschen schwierig, vielleicht gerade zu verstehen, aber. Nein.
Ich verstehe das voll, weil du hältst etwas fest, wo du ja auch sagst, daraus können Leute ja auch was lernen. So krass, wie es klingt und vielleicht ethisch auch, wo man sagt, boah, ne?
Aber, im ersten Moment. Ja.
Genau, im ersten Moment. Aber dann sagt man so, ey, Leute, wir haben es doch dokumentiert und wir wissen, was passiert ist und wir müssen alles dafür tun, dass das nicht wieder passiert und das sind die Lehren, die man daraus zieht. Ja. Ich verstehe das schon, auch es ist super sensibel,
darüber, auf jeden Fall,
zu sprechen so, aber kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube, was auch echt wichtig ist, das habe ich jetzt so im Gespräch ein bisschen gelernt, dass du gesagt hast, dieses, ey, du gehst ja nicht hin, um sensationsgeil etwas zu berichten, sondern du willst eine vernünftige Berichterstattung machen, du willst das vielleicht auch wertschätzen und würdigen, was die Einsatzkräfte vor Ort machen und du lenkst vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel mit deiner Reportage sozusagen auf diese Situation. Ja. Ich glaube, das muss man auch sehen, das ist ja schon echt etwas sehr Positives, was man daraus ziehen kann. Ja,
vor allem Zeitungen zeigen auch immer nur das, was passiert ist. Also wenn das Haus brennt, zeigen die halt das brennende Haus, aber nicht halt die Einsatzkraft, die am Weinen ist, oder die Einsatzkraft, die eine Runde mit einem Notfallseelsorger spricht, und diese ganzen Hintergrundbilder, die mache ich ja auch. Also alles, was drumherum passiert, halt nicht nur das Ereignis. Und wenn da Flammen aus dem Fenster kommen, aber der Feuerwehrmann die Katze rettet, würde ich lieber den Feuerwehrmann mit der Katze retten, fotografieren. Also
ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch, das sind so Momente, die dann auch wirklich bleiben. Jan, vielen Dank für diesen wirklich mega geilen Einblick, muss ich jetzt echt sagen. Also ich finde es wirklich super, super spannend, was du da machst. Und du machst das wirklich richtig tipptopp. Also check gerne Feuerreport ab. Richtig guter Account. Du hast regelmäßig Content, du bist immer unterwegs und all das, obwohl du nebenbei auch Schichten in der Notaufnahme klopfst.
Das ist nicht zu wenig.
Genau, das ist nicht zu wenig. Und während wir hier gerade drehen, hast du gerade deinen Nachtdienstblock sozusagen. Das heißt, du hattest Nachtdienst, Folge aufgenommen, nachher wieder zum Nachtdienst. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns den Einblick gegeben hast.
Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank an euch, dass ihr so fleißig zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt an Jan, schreibt ihm direkt Feuerreport, schreibt mir, kommentiert unter den Videos, unter dem Podcast und vielen Dank fürs Zuhören und schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark, Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Vanessa Kolucicic. Kamera Jan Schemann. Ton Jan Schemann. Redaktion Nathalie Wunder.